Hallo Gerrit, herzlichen Dank, dass du dich für das Interview heute bereit erklärt hast. Ganz kurz zu deiner Person. Du bist der Gerrit, wie schon gesagt, 51 Jahre alt, verheiratet, hast 9 Kinder und du bist im Verlagswesen tätig.
Das ist alles richtig, jawohl. Schönen guten Tag, Friedemann.
Du hast ein Buch geschrieben vor schon längerer Zeit, was jetzt aber seine 3. Auflage hat. Und dieses Buch heißt Anker der Seele. Warum dieser Titel?
Also dieser Titel bezieht sich ja auf ein Bibelwort aus Hebräer 6. Und dieses Bibelwort hat mich schon immer sehr angesprochen. Und es macht bei dieser Thematik auch sehr deutlich, worauf es ankommt, dass wir Festigkeit bekommen, dass wir Sicherheit bekommen und dass diese Sicherheit etwas ist, was mit unserer Seele zu tun hat. Und deswegen fand ich das einen sehr schönen, passenden Titel für ein Buch, wo es um Gewissheit und Sicherheit geht.
Ja, es geht um Heilsgewissheit, um die Heilssicherheit in deinem Buch, das hast du gerade schon erwähnt. Mal gerade eine persönliche Frage, 51 Jahre bist du schon, wie sah das bei dir in deinem eigenen Leben aus?
Also in dem Bereich Heilsgewissheit hatte ich als Kind und als Jugendlicher keine gefestigte innere Gewissheit. Das hat mich längere Zeit nicht so sehr beschäftigt. Da gab es aber mal eine kürzere Phase, wo ich mich intensiv mit den Zweifeln auseinandergesetzt habe und intensiv darüber nachgedacht habe und dann auch zur Heilsgewissheit im 18. Lebensjahr gekommen bin. Also da ist eine persönliche Erfahrung, die dahinter steckt, ein persönliches Erleben, was dahinter steckt. Was das Thema Heilssicherheit betrifft, also die Frage, kann ein Christ verloren gehen, habe ich persönlich jetzt nicht so sehr eigene Kämpfe ausgefochten, aber ich hatte eben Kontakt zu Christen, die diese Kämpfe haben und bin dadurch auch zu dem Thema auf diese Weise geführt worden.
Ja. Ja, die eigene Erfahrung ist natürlich immer eine starke Motivation, die man hat. Gab es weitere Motive? Du hast gerade im letzten Satz hast du schon mal eine Sache noch angesprochen, die wahrscheinlich auch eine Motivation ist. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben?
Also motiviert hat mich erstmal das, was man selbst erlebt hat, was man selbst erfahren hat, dass man das anderen weitergeben kann, was man aus der Schrift auch gelernt hat, dass man auch das anderen weitergeben kann, damit ihnen den Christen, die mit Zweifeln zu tun haben, die Anfechtungen haben auf dem Sektor, damit ihnen geholfen werden kann und damit sie Ruhe und Frieden finden für ihre Seele. Und das ist mir ein Anliegen und deswegen habe ich diese Zeile in dem Buch geschrieben.
Ja. Ist ja auch ein immens wichtiges Thema, was auch ganz praktisch wird für unser Leben als Kinder Gottes hier auf der Erde. Das werden wir gleich noch ansprechen. Bevor wir auf das Buch eingehen, mehr ein bisschen mehr im Detail. Heilsgewissheit, Heilssicherheit, das ist ja ein delikates Thema, wo durchaus, das hat mir mal ein Pastor so auch ins Gesicht gesagt, er sagt, das dürfen wir nicht lehren. Ja, das ist, wenn wir das lehren, dann hätte das sehr schlimme Konsequenzen. Stichwort Missbrauch des Themas, Thema Sünde. Offensichtlich hast du da eine andere Meinung, aber wie stehst du dazu?
Ja, es ist ja ein sehr verbreiteter Glaube, sowohl bei Christen als auch bei Nichtchristen, dass wenn man die Gewissheit hat, in den Himmel zu kommen, dass das daran führen würde, dass man gleichgültig wird gegenüber der Sünde und dann sagt man, dann kann ich ja leben, wie ich leben will. Und dann habe ich ja gar keine Leitplanken mehr für mein geistliches Leben. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein Trugschluss ist, sondern die Motivation, für Gott zu leben, die Motivation, heilig zu leben, die Motivation, so zu leben, dass Gott daran Freude hat. Diese Motivation ist nicht die Angst und die Furcht vor der Hölle und vor dem Verlorengehen, sondern die Motivation ist die Gnade, die man erlebt hat, die Gnade, die man sieht. Und das ist tatsächlich der stärkste Motivator, um wirklich heilig und für Gott hingegeben leben zu können. Also ganz wichtig, dass es nicht irgendwie etwas, was uns zur Leichtfertigkeit führt, die Gnade Gottes, sondern das ist etwas, was uns zur Hingabe führen muss.
Ja, genau. Immer das Thema Heilssicherheit als Gewissheit, auch wenn wir den persönlichen Bezug immer vielleicht vorrangig sehen, führt uns ja letztlich auch dahin, mit welchem Gott wir es überhaupt zu tun haben. Ne? Was als dieser Gott getan hat, und wie vollkommen das ist und wie das mit in Übereinstimmung mit ihm selber ist. Ne? Ich erinnere mich an eine Kommilitone während Studienzeiten, die wirklich ganz dolle Zweifel an der Heilsgewissheit hat. Und sie ging in eine sehr, ja, wie soll ich sagen, konservative Gemeinde, wo das wirklich mit allen Mitteln bekämpft wurde, dass dieses Thema gelehrt wird. Wobei der Jugendpastor für sich selbst das in Anspruch nahm, aber er wollte und durfte es nicht lernen. Ne? Kann man überhaupt wissen, dass man errettet ist? Die eine Frage, soll man es lernen? Die andere Frage ist, ja, kann man das überhaupt wissen? Ich schließe mal direkt die nächste Frage damit an. Ist es überhaupt wichtig, dass wir das wissen? Ich meine, Gott weiß es doch, wer zu ihm gehört. Ja, 2. Timotheus 2, der Herr kennt, die sein sind. Das ist auch doch genug, oder?
Ja, Gott weiß es, das ist natürlich klar. Aber aus der Bibel kann man auch entnehmen, dass Gott möchte, dass wir es auch wissen. Und da ist mir ein Bibelvers sehr wichtig geworden, den ich auch mehrfach in dem Buch dann anführe. Aus 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also Gott möchte nicht nur, dass wir glauben und dadurch ewiges Leben haben, sondern Gott möchte auch, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Dass nicht nur er es weiß, er kennt die Sein sind, aber auch, dass wir es wissen und Freude daran haben und zur Dankbarkeit dadurch geführt werden, indem wir das wirklich wissen, wir haben ewiges Leben und auch, wir werden das Ziel, die Heimat des ewigen Lebens erreichen dürfen. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Und ich glaube, die Bibel gibt uns sehr viele Anhaltspunkte dazu. Sie spricht auch an, ich meine, 3 Stellen von der vollen Gewissheit. Vollen Gewissheit des Glaubens, vollen Gewissheit der Hoffnung, vollen Gewissheit des Verständnisses. Und da kann man sehen, Gott möchte Gewissheit haben und sogar uns zur vollen Gewissheit führen.
Ja. Vielleicht nochmal auf den zweiten Aspekt der Frage. Du sagst jetzt, ja, man kann es wissen. Warum ist es denn noch wichtig, das zu wissen? Warum sollten wir uns nicht damit zufrieden geben, einfach das im Dunkeln zu lassen?
Ja, ich glaube, wenn man da eine Unsicherheit hat, wenn man da Zweifel hat, wenn man da Unklarheit hat, gerät man in ein gewaltiges Spannungsfeld hinein, womit man nur sehr schlecht umgehen kann. Wir brauchen einfach Gewissheit. Wir Menschen fordern nach Sicherheit. Und wenn es um die Frage geht, wo werde ich die Ewigkeit zubringen, Himmel oder Hölle, dann ist das so eine dramatisch wichtige Frage, dass man hier einfach Klarheit benötigt. Und wenn man diese Klarheit nicht hat, dann wird man immer am Schwimmen sein, immer am Kämpfen sein, immer in Unruhe sein und wird nicht dahin geführt werden, Gott frei zu dienen, mit Freude zu dienen. Und man wird auch kaum dahin geführt werden können, glaube ich, Gott wirklich anzubeten. Deswegen ist das, meine ich, doch eine sehr, sehr wichtige Frage, die unbedingt gelöst werden muss.
Ja, vor allem der letzte Aspekt ist ja etwas, was man sich kaum vorstellen kann. Wie will man Gott in Geist und Wahrheit anbeten, wenn man überhaupt gar nicht weiß, ob dieser Gott einen überhaupt angenommen hat und ob die Errettung ja wirklich auf sicheren Füßen steht? Das muss ja eigentlich furchtbar sein. Ne?
Ja, genau. Mhm. Wenn man Gott so als Richter vor Augen hat, ja, der mit dem Schwert da steht und wo man nicht weiß, wie es ausgehen wird, das führt zu einer Atmosphäre der Angst und der Furchtsamkeit, aber die vollkommene Liebe, sagt die Bibel, treibt die Furcht aus. Gott möchte uns das nehmen und möchte uns zur Freimütigkeit führen, wie man das so gerne sagen, wenn man das ja auch in der Schrift findet, zur Freimütigkeit vor ihm führen und zu einer Atmosphäre des Vertrauens und der Dankbarkeit. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Ja, unbedingt. Wenn wir jetzt mal auf dein Buch zu sprechen kommen, dann hast du dieses Buch, kann man jetzt nicht drüber streiten, ob das jetzt 3 oder 2 Teile sind. Ich glaube, es sind vor allen Dingen 2 Teile, die dieses Buch prägt. Wir werden auf den ersten Teil vielleicht gleich kurz nochmal zu sprechen kommen. Aber diese 2 Teile sind Heilsgewissheit auf der einen Seite, Heilssicherheit auf der anderen Seite. Vielleicht ist mal ganz gut, bevor wir weitergehen und über das Buch reden, dass du kurz erklärst, was ist der Unterschied zwischen diesen 2 Begriffen und worum geht es in diesen 2 großen Kapiteln dementsprechend?
Ja, das erste Kapitel, was du ja gerade eben auch schon angedeutet hast, Heilsgewissheit, und das zweite große Kapitel ist Heilssicherheit. Und das sind 2 ganz verschiedene Fragen. die man auch separat behandeln muss. Einmal geht es um die Frage, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Habe ich ewiges Leben? Habe ich die Vergebung der Sünde? Und die zweite Frage, die Frage der Heilssicherheit, ist die Frage, ja, ich bin zwar ein Kind Gottes, das weiß ich, aber bleibe ich auch ein Kind Gottes? Werde ich das himmlische Ziel wirklich erreichen? Es sind also zwei verschiedene Fragen, die da behandelt werden. Sie haben natürlich auch einen gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner ist die Frage, komme ich in den Himmel? Werde ich da einmal sein? Das ist der gemeinsame Nenner. Und trotzdem sind es zwei ganz unterschiedliche Aspekte, die man doch auch, das ist schon wichtig, die man doch auch separiert betrachten sollte. Und deswegen sind es zwei große Kapitel in dem Buch, die auch voneinander unterschieden werden müssen, also unterschiedliche Fragestellungen sind.
Okay. Man weiß ja nicht, aber gerade wenn es um dieses Thema Glauben, Bekehrung, Buße und so weiter, wenn man da mit Menschen spricht, weiß man ja nicht immer sofort, wen man so vor sich hat, was so der geistliche Zustand von jemandem ist, ob das überhaupt ein Gläubiger ist, ob das ein Ungläubiger ist. Noch weniger, wenn man ein Buch schreibt. Man will ja niemandem etwas vermitteln, was er nicht haben sollte. Was wäre dein Ratschlag, wie man mit dieser Problematik umgehen sollte? Beziehungsweise wie bist du in deinem Buch mit dieser Problematik umgegangen?
Ja, ich richte mich ja in dem Buch an solche, die Buße vor Gott getan haben, die an den Jesus geglaubt haben, die ihm ihre Sündenschuld gebracht haben. Das ist meine Zielgruppe. Aber es kann natürlich sein, so wie du ja auch sagst, dass es ja auch Menschen in die Hand fallen könnte, die sich zwar Christen nennen, die äußerlich christlich leben, die getauft sind, aber die nicht von neuem geboren sind. Und ihnen möchte ich natürlich nicht irgendwie eine falsche Hoffnung vermitteln, nach dem Motto, es ist schon alles in Ordnung, es ist schon alles gut, du wirst das Ziel erreichen. Denn diejenigen, die sich nur Christen nennen, es aber innerlich nicht sind, werden natürlich das Ziel nicht erreichen. Und es gibt nichts Schlimmeres, denke ich, als mit der Hoffnung auf dem Himmel in die Hölle hinabzufahren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass den Leuten klar ist. Und am Anfang des Buches wird dann eben auch genau auf diesen Punkt hingewiesen. Was macht einen Christen nach dem Wort Gottes wirklich aus? Wie werde ich Christ? Und was ist ein Christ? Es genügen eben nicht äußere Taten. Es genügt nicht die Taufe, so wertvoll das alles ist. Es ist diese Buße vor Gott notwendig. Dieser Zerbruch vor Gott und der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Deswegen habe ich das in dem kurzen einleitenden Kapitel vor den beiden Hauptteilen vorgestellt, damit da keine falschen Schlussfolgerungen gezogen werden und vielleicht jemand sich auch noch in irgendeine falsche Sicherheit wiegt, die gar nicht da ist. Also diesen Punkt muss man schon berücksichtigen, wenn man sich an unbekannte Menschen an eine unbekannte Personengruppe wende, dass man eben auch klar macht, Christ sein bedeutet, Christus persönlich zu kennen. Das ist die Voraussetzung, um von Heilsgewissheit und Heilssicherheit dann überhaupt sprechen zu können.
Ja, genau. War eigentlich jetzt mein nächster Satz. Also bevor ich eigentlich als Leser oder auch jemand, der sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, mit Heilsgewissheit, Heilssicherheit auseinandersetze, sollte ich mich wirklich fragen, hat es in meinem Leben diesen Zeitpunkt, wann auch immer der gewesen ist, gegeben, wo ich wirklich vor Gott zusammengebrochen bin, wo ich Buße getan habe, meine Sündhaftigkeit vor ihm erkannt habe, auch meine Hoffnungslosigkeit, wenn es um die Errettung wenn die auf mir basieren würde, ja, dass da absolut hoffnungslos verloren bin, aber dann wirklich glaubensvoll Zuflucht zu dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha gesucht habe. Das ist wirklich die Frage, die mit Ja beantwortet werden muss. Ja. Du gehst in deinem Buch auf mehrere Zweifel ein, die bei Gläubigen eben verhindern, dass sie zur Heilsgewissheit kommen. Wir werden gleich noch auf einige dieser Themen eingehen, die du da ansprichst. Aber was würdest du ganz allgemein jemanden raten, der mit diesem Thema Heilsgewissheit zu kämpfen hat? Gibt es da allgemeine Ratschläge, die man geben kann?
Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, wichtig ist, dass man das Problem angeht, dass man die Zweifel angeht. Ja, dass man nicht meint, man müsste in diesem Spannungsfeld leben können, man müsste das aushalten irgendwie als Christ. Dieses Spannungsfeld, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich doch keins? Sondern dass man versucht, eine Lösung anhand der Bibel zu finden. Dann sind wir auch schon beim zweiten Punkt, dass man nämlich die Bibel aufschlägt und da hineinschaut und sich Gedanken darüber macht, was sagt Gottes Wort wirklich zu dem Thema. Natürlich kann man sich auch mal ein Buch kaufen, was einem dabei vielleicht eine Hilfe ist, das mag schon sein. Aber es ist wichtig, dass man seine Seele mit diesem Anker des Wortes Gottes festmacht. Und dass man das Wort Gottes liest und liest und liest. Und dann kann der Geist Gottes Bibelworte benutzen, um uns diese innere Gewissheit und diese innere Festigkeit auch wirklich zu geben. Es gibt vielleicht manchmal Sonderfälle, wo jemand so viel sich mit dem Thema beschäftigt und so gestürmt wird von diesen Gedanken der Furchtsamkeit, dass vielleicht sogar das Alltagsleben durcheinander gerät. Dann möchte ich den zusätzlichen Rat geben in diesem Fall, dass man sich bestimmte Zeiten festsetzt in der Woche, wo man sich mit dem Thema beschäftigt und ansonsten auch mal in Ruhe seiner Arbeiten und seinen Tätigkeiten nachgeht und sich eben vorsetzt, heute Abend beschäftige ich mich mit dem Thema, da werde ich darüber nachdenken, aber jetzt muss ich erstmal meine alltäglichen Pflichten erledigen. Das ist ein Sonderfall, aber ansonsten gilt, sich damit auseinandersetzen, Gottes Wort aufschlagen, betend darüber nachdenken. Das ist, glaube ich, der einzige Weg letztendlich, um den Zweifeln wirklich an die Gurgel zu kommen. Ja.
Gottes Wort muss der Leitfaden hier sein. Du hast gerade eben schon die Verse aus 1. Johannes zitiert, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dieses Wissen, da steht übrigens auch nicht, dass ihr fühlt oder wie irgendwas. Ja, kann nicht unsere Gefühle, kann nicht die Grundlage sein, sondern dieses Wissen basiert natürlich auf Gottes Wort. Das muss immer der Maßstab sein und das war übrigens auch dein Maßstab, wenn du jetzt so einige in deinem Buch, gehst du auf so einige typische Zweifel ein, die so Gewissensrauber sind. Vielleicht kannst du mal auf einige ganz kurz eingehen, also wir gehen ganz kurz, du hast so maximal 30 Sekunden jetzt dafür, wobei du in deinem Buch ja oft sehr viel genauer darauf eingehst. Ich nenne jetzt mal ein paar. Thema, ich habe nicht genug Buße getan.
Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die häufig so in den Herzen aufkommt, dieser Gedanke. Ich habe nicht genug Buße getan. Aber da muss man auch mal die Bibel aufschlagen und mal schauen, wo das Wort Buße vorkommt. Und da wird man finden, dass viel Buße oder wenig Buße oder eine halbe Buße oder 70% Buße, dass solche Begrifflichkeiten gar nicht auftauchen. Es geht einfach um die Frage, habe ich Buße getan oder habe ich nicht Buße getan? Habe ich mich als verlorener Sünder erkannt oder habe ich das noch nicht? Habe ich den Stab über mir selbst zerbrochen oder habe ich das nicht getan? Das ist entscheidend. Es geht nicht darum, dass wir besonders tiefe Empfindungen haben. Die Empfindungen sind gut, also die Empfindungen über die Sünde, wie schlimm sie ist, ja. Aber keiner von uns hat solche Empfindungen, dass sie wirklich der Heiligkeit Gottes entsprechen würden. Eine einzige Sünde liegt in den Augen Gottes schwerer als für uns alle Sünden der Welt zusammengenommen. Ich glaube, das ist so. Wir werden wir nie tief genug empfinden. Wichtig ist, dass wir uns als Sünde erkennen und vor Gott kapitulieren.
Und gerade was das Thema unser Empfinden über Sündhaftigkeit angeht, das ist ja tatsächlich wachstümlich. Ja, ich glaube kaum, dass ich, als ich mich bekehrt habe, dass ich erkannt habe, wie schlimm einige Sünden waren oder auch sein werden, die ich noch begehe. Das erkennt man auch, was für ein Potenzial in mir drinsteckt, wie böse ist. Ne? Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wer hat das schon bei seiner Bekehrung tatsächlich so erkannt? Ne?
Ja, insbesondere, wenn man sich, das wollte ich nur kurz ergänzen, wenn man sich als Kind bekehrt hat, ja, wie ich das auch getan habe, dann war das Empfinden für Sünde und Schuld natürlich sehr, sehr gering und im kindlichen Verständnis auch irgendwie entsprechend. Und dass man erst dann im Nachhinein so richtig versteht, was für ein böser Kern in einem ist, das ist oft erst in späteren Lebensjahren der Fall. Und deswegen sollte man sich nicht beunruhigen lassen mit dem Gedanken, ich habe nicht genug Buße getan.
Ich habe nicht alle meine Sünden bekannt, würde das nächste Statement sein.
Ja, da würde ich einhaken und sagen, kein Mensch, kein einziger hat jemals alle seine Sünden bekannt. Denn wir wissen nur noch einen Bruchteil dessen, was wir getan haben, was den Maßstäben Gottes nicht entspricht. Wie viele Sünden haben wir getan, schon als Kinder, in Gedanken, in Worten und natürlich auch in Taten. diese Sünden sind unzählig. Und deshalb muss unser Sündenbekenntnis und kann unser Sündenbekenntnis vor Gott gar nicht lückenlos sein. Das ist gar nicht möglich. Das können wir gar nicht leisten. Aber es muss rückhaltlos sein. Es muss aufrichtig sein. Es muss ähnlich sein. Wenn wir so zu Gott kommen und sagen, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig, wie wir das ja auch finden, ich meine Lukas 18, wenn wir so zu Gott kommen in Aufrichtigkeit, dann wird er das auch annehmen und uns reinigen. Sehr schön, 1. Johannes 1, Vers 9, er wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Sie werden von aller Ungerechtigkeit gereinigt, auch wenn wir sie gar nicht alle wissen.
Ja, auch andere Verse, Kolosser 2, Vers 13, 1. Johannes 2, Vers 12, das sind alles so Themen, wo wir auch lesen, dass Gott uns alle unsere Sünden tatsächlich vergeben hat. Wunderbare Sache, ja. Überleg aber mal, wie viele Sünden wir uns daran erinnern müssten, wenn wir nur jeden Tag eine Sünde begangen hätten. Ja, ich bin 50 Jahre, ich bin jetzt 38, da kommt ja ganz schön was zusammen, also das ist ja gar nicht möglich, ja. Kommen wir zum nächsten. Ich warte darauf, dass Gott es mir klar macht.
Ja, manche wünschen sich irgendwie ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Also, dass Gott irgendwie vielleicht einen Engel sendet oder es auf irgendeine andere Art und Weise bis mir persönlich besonders klar macht. Aber wir haben das zuverlässige und geschriebene Wort Gottes und darauf können wir uns stützen und darauf können wir uns beziehen. Wenn wir tatsächlich irgendwie eine Erscheinung hätten, wenn wir tatsächlich einen Traum hätten, dann würden wir ja doch nicht genau wissen, ob das jetzt Einbildung war oder ob das von Gott war oder nicht. Das hilft uns nicht, das würde uns gar nicht weiterhelfen, abgesehen davon, dass wir gar nicht darauf warten sollten. Was wir brauchen, ist ein Fundament. Und wir haben das Fundament eines geschriebenen Wortes Gottes. Und darauf können wir uns stützen und darauf dürfen wir uns verlassen. Wenn wir schon Menschen glauben, die uns etwas sagen, machen wir ja täglich tausendfach, wie viel mehr können wir Gott glauben, der uns etwas nachprüfbar gesagt hat, schriftlich niedergelegt hat in seinem Wort.
Gerrit, erstmal herzlichen Dank für bis hierhin. Wir sind zum Ende unseres ersten Teils dieses Interviews gekommen. In unserem zweiten Teil wollen wir uns dann eher noch mehr mit dem Thema Heilssicherheit beschäftigen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest heute und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Tschüss.